Wir halten noch immer im Kapitel von Onkeln, Neffen und Rabbinen. Und ich möchte, bevor ich die Brücke betrete, die von Ernst Deutsch zum Religionslehrer Grün führt, eine Reminiszenz aus meinen eigenen Jugendjahren beitragen, die etwas zur Stilistik rabbinischer Predigten beiträgt. Sie stammt aus meinen frühen Gymnasiastenjahren in Wien, die späteren in Prag haben mir auf diesem Gebiet nichts mehr eingebracht, dafür aber sehr viel anderes. Sie stammt, um es genau zu sagen, vom sogenannten Jugendgottesdienst, der immer am ersten Samstag im Monat stattfand und an dem die jüdischen Schüler in der offiziellen Terminologie schonungsvoll als Schüler mosaischen Glaubensbekenntnisses bezeichnet, vollzählig teilnahmen. Sie taten das nicht etwa aus Frömmigkeit, sondern weil die Teilnahme eine Verkürzung der Unterrichtszeit um 2 Stunden bedeutete. Gelegentliche Stichproben ließen es wenig ratsam erscheinen, sich auf dem Weg zur Synagoge zu verkrümeln, was im Ertappungsfall streng geahndet wurde. Aber auch davon abgesehen war es immer noch besser, statt des Geografie- oder Lateinunterrichts eine Predigt über sich ergehen zu lassen. Und eine dieser Predigten begann der uns zugeteilte Rabbiner Nussbaum, dessen blumiges Timbre mir bis heute vergnüglich im Ohr geblieben ist, mit folgenden Worten: Meine andächtigen jungen Zuhörer, ich möchte nicht zu weit zurückgreifen in der Geschichte unseres Volkes. Es geschah im Jahre 2100 vor der üblichen Zeitrechnung. Was damals geschah, ist mir leider entfallen. Ich weiß nur noch, dass der behutsame Rabbi nicht zu weit zurückgreifen wollte. Eine Geschichte, die sich mir im Zusammenhang mit der üblichen Zeitrechnung und dem jüdischen Kalender aufdrängt, wurde mir vor etlichen 20 Jahren von George London berichtet, dem amerikanischen Bassbariton, der damals am Beginn seiner leider viel zu früh abgeschlossenen Karriere stand und der nebenbei ein großartiger Erzähler jiddisch-amerikanischer Geschichten ist. Er will vom Nebentisch her mit angesehen und mit angehört haben, was sich eines Tages zur Lunchzeit in einem der nobelsten Nobelrestaurants der New Yorker Park Avenue zutrug. Im Lokal erschienen 2 unverkennbar orthodoxe Juden, blickten verwirrt um sich, wurden des offenkundigen Irrtums, der sie hierher geleitet hatte, zu spät gewahr und nahmen zögernd Platz. Um ganz bestimmt keinen Verstoß gegen die rituellen Speisegesetze zu begehen, bestellten sie nur wenig und garantiert Unverfängliches, nämlich Gervais und Obstsalat, eine Bestellung, die der Kellner mit kaum verhohlenem Nasenrümpfen entgegennahm. Noch nasenrümpfender reagierte der Sommelier, als sie ihm die Weinkarte ungelesen zurückreichten, und als der mutigere von beiden sich nach verlegener Pause zu der Frage aufraffte, ob man in diesem Lokal auch koscheren Wein bekommen könnte, womöglich von der bestens bekannten unter Aufsicht des ehrwürdigen Oberrabbinats stehenden Firma Manischewitz. Ja, werde versuchen, so etwas herbeizuschaffen, äußerte sehr von oben herab der Sommelier. Tatsächlich brachte er nach einer Weile in silbernem Eiskübel das Gewünschte. Der Besteller zog die Flasche hervor, prüfte das Etikett und wandte sich an den ausdruckslos dastehenden Kellermeister. »Sagen Sie, war 5712 ein guter Jahrgang?« Bevor ich nun endlich zu den Geschichten vom Religionslehrer Grün komme, bedarf es noch einer Erläuterung für den vorhin erwähnten zornigen Ausbruch und zornigen Anspruch, den Ernst Deutsch auf das Urheberrecht an diesen Geschichten geltend machte. Der Anspruch besteht zu Recht. Den Zorn hatte ich hervorgerufen, als ich in einem von gänzlich anderen Dingen handelnden Gespräch ahnungslos und unschuldig die Bemerkung einflocht, das eben Gesagte erinnere mich an eine Geschichte, die mir Franz Werfel von seinem Religionslehrer Grün erzählt hatte. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Werfel kopiert ihn übrigens ganz ausgezeichnet, zumindest habe ich diesen Eindruck. Weiter kam ich nicht. Schon während meiner letzten Worte hatte sich das Mimenantlitz immer bedrohlicher verfärbt und begann bereits leicht ins Violette zu spielen. Jetzt donnerte sein Besitzer los mit jener metallisch dröhnenden Stimme, die er sonst nur für seine wuchtigsten Bühnenausbrüche einsetzte. »Was heißt das, ob ich ihn kenne? Wovon sprichst du? Der Rebbe Grün war mein Religionslehrer, nicht der vom Werfel. Und was heißt das, der Werfel kopiert ihn? Eine Unverschämtheit. Er kopiert nicht den Rebbe Grün, er kopiert mich, wie ich den Rebbe Grün kopiere. Auch seine Geschichten kennt er nur von mir. Merkt ihr das gefälligst?« Hätte ich behauptet, nicht er, Ernst Deutsch, habe 1917 in Dresden Hasenclevers Sohn zum Triumph geführt, sondern Fritz Kortner, ich hätte damit kein größeres Ungewitter auf mein Haupt laden können. Und es war, das musste und muss ich zugeben, des Anlasses wert. Denn die Geschichten vom Rebbe Grün gehören zu den Köstlichkeiten des Altprager Anekdotenschatzes, wurden von Ernst Deutsch und, kaum wage ich's anzufügen, dank seinem großartigen Imitationstalent auch von Franz Werfel, meisterhaft erzählt. Ich werde jetzt also Franz Werfel kopieren, wie er Ernst Deutsch kopiert, der den Rebbe Grün kopiert. Der Religionslehrer Grün, dem der Titel Rebbe in geringschätziger, in bübisch herabwürdigender Absicht zuteil wurde, nicht etwa aufgrund einer rabbinischen Befugnis oder gar um einer Gelehrsamkeit willen, wie sie unter Ostjuden durch die Anrede Reb beglaubigt wird. Der Rebbe Grün unterrichtete also an einigen der deutschsprachigen Prager Gymnasien die Schüler mosaischen Glaubensbekenntnisses in Religion und biblischer Geschichte. Diese schon an sich wenig beneidenswerte Tätigkeit wurde ihm noch dadurch versauert, dass er einer sonderbaren Art von Gedankenflucht unterlag, die ihn dem Hohn der mosaischen Schülerschaft in weit höherem Ausmaß preisgab, als es im Unterrichtsfach Religion, in dem man bekanntlich nicht durchfallen konnte, ohnehin die Regel war. Unter anderem äußerte sich seine Gedankenflucht, womit sie bedenklich nahe an Schizophrenie herankam, durch zwei völlig verschiedenartige Tonfälle. Der eine, geruhsam und salbungsvoll, galt dem Lehrstoff, mit dem zweiten, nervös und manchmal bis zum Umkippen gereizt, setzte er sich gegen die Störungsversuche der Schüler zur Wehr. Und die Kinder Israels, so hieß es im Vortrag, zogen durch die Wüste und lagerten sich an einer Zisterne. Ein Schüler, Interesse am Unterricht heuchelnd, meldet sich mit der Frage: »Bitte, Herr Professor, was ist das, eine Zisterne?« Grün gibt sich den Anschein, nichts gehört zu haben. Und als die Kinder Israels gelagert waren, erhob sich aus ihrer Mitte: »Bitte, Herr Professor, wenn ich nicht weiß, was eine Zisterne ist, kann ich dem Unterricht nicht folgen«, beharrte der Wissbegierige. Von jetzt an schwankt Grün, sowohl gedanklich wie stimmlich, zwischen dem Bemühen, den Vortragsfaden wieder aufzunehmen und dem fast ebenso hoffnungslosen Versuch, den Störenfried zurechtzuweisen und ihm dennoch die vorgeblich benötigte Auskunft zu erteilen. »Also die Kinder Israels hatten sich auf ihrem Zug durch die Wüste, er weiß nicht, was eine Zisterne ist, hatten sich an einer Zisterne gelagert, kommt herauf bis in die 7. Klasse und weiß es nicht. Und wie sie so gelagert waren, wirklich eine Schande, nächstes Jahr soll er ins Leben hinaustreten und fragt, was ist eine Zisterne, erhob sich unter den Kindern Israels aus ihrer Mitte, mitten in der Wüste, erhob sich, eine Zisterne ist ein Loch im Orient.« Es konnte jedoch geschehen, dass ihm seine Gedanken auch ohne Mithilfe seitens der Schüler durcheinander gerieten. Als klassisches Beispiel eines solchen Wirrsals darf der Beginn seines Vortrags über die Makkabäer gelten. »Der Stammvater des Geschlechtes der Hasmonäer, aus welchem die Makkabäer hervorgingen, war Mattathias. Mattathias hatte 5 Söhne, Eleazar, Juda, später Juda Maccabi genannt, Johanan war der Älteste, also Johanan, Juda, Simon, Johanan, aber der war ja schon da, ich meine den Jonathan. Er geriet in immer heftigeres Schwimmen und kehrte, um Ordnung in die Reihenfolge zu bringen, an den Anfang zurück. Mattathias hatte 5 Söhne. Sie hießen der Reihe nach Johanan, Simon, Juda, eigentlich der wichtigste, weil er später Juda Maccabi genannt wurde, Jonathan, Eleazar, erneuter Anlauf, wieder vom Anfang an, Mattathias hatte 5 Söhne. Johanan war der Älteste, aber Juda war der Wichtigste und dazwischen Simon fehlt mir noch der 5. Eleazar habe ich schon. Er verstummte, überschlug in Gedanken ein letztes Mal die noch vorhandenen Möglichkeiten und verkündete mit endgültiger Entschlossenheit, Mattathias hatte 5 Söhne, Juda, Simon und Eleazar. Dass für die Angehörigen israelitischer Gemeinden das Zahlungsmoment eine bedeutende Rolle gespielt hat und dass es sie dort, wo solche Gemeinden noch existieren, nach wie vor spielt, darf als bekannt vorausgesetzt werden. Es trat unter vielen Aspekten auf, von denen dem Aspekt der Wohltätigkeit stärkstes Gewicht zukam, nicht etwa weil Wohltun Zinsen trägt, was ein zutiefst unjüdischer Gedankengang wäre, sondern weil es die Erfüllung eines göttlichen Gebots bedeutet, für die man keinen Dank zu erwarten hat. Im Gegenteil muss man nach jüdischer Auffassung dem Empfänger der Wohltat dafür dankbar sein, dass man von ihm die Möglichkeit zu einer gottgefälligen Handlung geboten bekam. Dies nebenbei und vielleicht zum richtigen Verständnis eines Großteils der sogenannten Schnorrerwitze, zumindest jener, die tatsächlich der jüdischen Mentalität entsprechen. Es wurde also für alle möglichen guten oder gut gemeinten Zwecke geschnorrt. Es gab, je nach Größe der betreffenden Gemeinde, zahlreiche Organisationen, die sich mit nichts anderem beschäftigten und der Aufwand ihrer Werbetätigkeit, Briefe, Broschüren, Veranstaltungen, Lotterien, stieg mit der Höhe der jeweils einzutreibenden Summe. So konnte es nicht fehlen, dass der Verein zur Unterstützung bedürftiger jüdischer Hochschüler eine Broschüre herausgab, um zur Errichtung einer Mensa Academica Judaica für seine Studenten aufzurufen, die sich in den vorhandenen Studentenausspeisungen nicht verköstigen konnten oder wollten. Unterstützungsvereine solcher Art gab es in allen Universitätsstädten der Monarchie und ihrer Nachfolgestaaten. Der hier in Rede stehende Verein befand sich zufällig in Wien, hätte sich jedoch ebenso gut in Prag oder Krakau oder Czernowitz befinden können. Die genaue Ortsangabe stellt zugleich eine Quellenangabe dar. Es ist mein Freund und Altersgenosse Walter Engel, Sohn des damaligen Präsidenten der Wiener Israelitischen Kultusgemeinde und späterhin Spiritus Rector der Literatur am Naschmarkt, Wiens berühmtester Kleinkunstbühne, der mir ein mit jener Broschüre zusammenhängendes Kindheitserlebnis zur Verbuchung anvertraut hat. Die Broschüre, sorgfältig redigiert und ausgestattet, begann, wie es dem bildungsfrohen Geist jener Tage gemäß war, mit einem Zitat, und zwar mit einem Zitat in englischer Sprache. »Knowledge is power. Wissen ist Macht.« Nun konnte zwar Klein Engel damals schon lesen, aber des Englischen war er unkundig. Vielleicht hatte er irgendwann gehört, dass die Armut von der Poverté kommt, vielleicht auch nicht, jedenfalls buchstabierte er sich die englischen Worte so zurecht, wie sie geschrieben waren, sprach sie leise vor sich hin und fand ihren Inhalt vollkommen einleuchtend. Ein offenbar aus dem Osten stammender Student namens Knowledge is power und man muss etwas für ihn tun. Von mürrischen Käuzen nebst Personal. Der Typ des kompromisslosen Eigenbrötlers, wie er aufs eindrucksvollste von Onkel Hahn verkörpert wurde, war in den Kreisen der hier anvisierten Bourgeoisie und im Randbezirk ihrer Bohème keine Seltenheit. Er musste nicht unbedingt mit seiner Umwelt zerfallen sein. Er konnte, solange sie sich des ohnehin aussichtslosen Versuchs enthielt, ihm ihre Konventionen aufzwingen zu wollen, ein durchaus friedfertiges Auslangen mit ihr finden und wurde dann nicht bloß toleriert, sondern gehätschelt als willkommenes Objekt eines Mäzenatentums, das ihn insgeheim um seine eigenwillige Lebenshaltung beneidete und sich an ihm für manche selbstverschuldete Einbuße schadlos hielt. Glückliche Umstände haben mir einmal sogar Einblick in das praktisch als nicht existent geltende Liebesleben dieser Spezies gewährt, zu einer Zeit, da sich das meine auf Leid und Lyrik getränkter Pubertätsbasis abspielte. Ein akuter Fall meines Leidens begab sich eines Sommers in Alt-Aussee, zu dessen Stammgästen auf Kosten wohlhabender Freunde seit vielen Jahren der Dr. Juris Heinrich Frankl gehörte, laut eigener stolzer Aussage Wiens ältester Konzipient und bar jeglichen Ehrgeizes, es jemals bis zur Advokatur zu bringen. Er muss damals schon beträchtlich über 50 gewesen sein, und der trostreiche Zuspruch, den er mir auf einem langen Spaziergang angedeihen ließ, atmete zu ungefähr gleichen Teilen den Duft des von ihm hochgeschätzten Enzianschnapses und die Weisheit des Alters. Um mich von der Nichtswürdigkeit des weiblichen Geschlechts im Allgemeinen und von der Unsinnigkeit meines Liebeskummers im Besonderen zu überzeugen, entwickelte er mir seine erfahrungssatte Lebensphilosophie, die sich auf merkwürdige Weise den in seiner Jugend von Wedekind und Karl Kraus verfochtenen Thesen annäherte und ungefähr darauf hinauslief, dass Liebe in der bürgerlichen Welt immer und überall etwas Käufliches sei und dass man sie deshalb besser gleich in der deklariert käuflichen Form genießen solle, das wäre die sauberste Lösung, und die habe er sich schon frühzeitig zu eigen gemacht. Er möchte sie auch mir empfehlen, um mich vor künftigen Enttäuschungen zu bewahren, denn alle Weiber, einschließlich der sogenannten Anständigen, seien im Grunde Dirnen. Ich schwieg, nicht etwa aus Zustimmung, sondern weil ich dem um gut 3 Jahrzehnte Eltern nicht widersprechen wollte. Nur einmal im Leben, so fuhr er nach einer kleinen Pause fort, sei ihm eine Ausnahme von der Regel begegnet, eine Ballbekanntschaft, die ihn hernach von Wein und Walzerseligkeit beschwingt, in ihre Wohnung mitgenommen hat, er sehe sie noch vor sich, wie sie im Negligé an ihrem Toilettentisch mit dem dreigeteilten Spiegel saß, um die Spangen und Haarnadeln aus ihrer hochgesteckten Frisur zu entfernen, indessen er vom Kanapee dahinter seine selig erwartungsvollen Blicke unverwandt auf sie gerichtet hielt. Und da hätte sie sich lächelnd zu ihm umgedreht und gesagt, »Aber bilden Sie sich nichts ein, Doktor, mich kann jeder haben.« Dr. Frankl war am Ende seines Berichts angelangt. Versonnen blickte er ins sommerliche Ausseherland, ehe er abschließend hinzufügte, das war die einzige anständige Frau, mit der ich es in meinem ganzen Leben zu tun hatte. Trinkfreudigkeit und Geringschätzung der Frauen gehörten auch zu den Wesenszügen des im Übrigen völlig anders gearteten Jingo Deutscher, wie er mit seinem richtigen Vornamen geheißen hat, weiß ich nicht. Ich habe ihn auch bald wieder aus den Augen verloren, behalte ihn jedoch aus 2 Gründen in verehrungsvoller Erinnerung. Er war einer der ersten Leistungsschwimmer und Wasserballspieler Österreichs, hätte beinahe an der Stockholmer Olympiade von 1912 teilgenommen und zählte somit zu den Pionieren eines Sportzweigs, in dem auch ich beträchtlich später einige Lorbeeren eingeheimst habe. Für den oder jenen versprengten Leser meines Romans »Die Mannschaft« wird das nichts Neues sein, die anderen müssen sich halt damit abfinden. Und überdies oder eben darum war Jingo Deutscher der Held und Urheber der wahrscheinlich verblüffendsten Zeitungsüberschrift, die jemals in einer Gerichtssaalrubrik erschienen ist. Sie lautete in den Anführungszeichen direkter Rede: »Ich habe hier nicht gebadet, ich bin nach Hause geschwommen.« Und das kam so. Bald nach dem Ersten Weltkrieg begann sich an der Donau im Gebiet von Klosterneuburg bei Wien der Badeort Kritzendorf zu etablieren, der in den folgenden Jahren großen Aufschwung nahm. Zunächst jedoch bestand er nur aus ein paar Badehütten, manche nicht viel mehr als geräumige Umkleidekabinen, andere bereits mit etlichem Komfort ausgestattet und Vorläufer der später so beliebten Wochenend-Bungalows. Ein mit Jingo Deutscher befreundetes Ehepaar besaß eine solche Badehütte und hatte ihn dorthin eingeladen. ob die Einladung in Vergessenheit geraten war, ob Jingo sich im Tag geirrt oder sich einfach zu spät eingefunden hatte, gleich viel. Als er schon in der Abenddämmerung die Badehütte erreichte, fand er sie versperrt und der menschenleere Strand machte eine Suche nach den Besitzern von vornherein überflüssig. Nun verhielt es sich damals mit den Verkehrsmitteln zwischen Wien und den Vororten äußerst dürftig. Autobusse gab es noch nicht, Privatautos und Taxis hatten Seltenheitswert und der zur Bahnstation zurückgekehrte Jingo musste feststellen, dass der letzte Vorortezug nach Wien bereits abgegangen war. Nochmals suchte er die Badehütte auf in der irrationalen Hoffnung, dass seine Gastgeber mittlerweile dort aufgetaucht wären oder dass sie geschlafen hätten und ihn jetzt einlassen würden. Natürlich war nichts dergleichen der Fall. Und Jingo stand außer vor der beharrlich verschlossenen Badehütte auch vor der Frage, wie er jetzt von Kritzendorf nach Wien kommen sollte. Wenn er nicht auf der Rossauerlände einer Uferzeile des Donaukanals gewohnt hätte, wäre ihm wohl nichts anderes übrig geblieben als ein stundenlanger, beschwerlicher Rückweg zu Fuß. So aber besann er sich seiner Schwimmervergangenheit, entledigte sich vom Dunkel der anbrechenden Nacht geschützt seiner Kleidung, formte sie zum Bündel, das er durch eine offene Oberluke in die Badehütte praktizierte, und warf seinen immer noch mächtigen, wenn auch leicht verfetteten Körper in die Fluten der Donau. Am Nussdorfer Wehr stieg er in den Donaukanal um, und kurz vor Mitternacht sah der an der Brigittabrücke diensttuende Wachebeamte eine nackte, triefend nasse Männergestalt ans Ufer klimmen. Er schritt pflichtgemäß ein und tat das mit einer Frage, die bei sogenannten Perlustrierungen, das heißt bei der Anhaltung verdächtiger Personen, üblich ist. Er fragte, und Jingo vergaß an diesem Punkt seines Berichts niemals die Feststellung, dass das für ihn die eigentliche Pointe der Geschichte sei. Er fragte, »Haben Sie Papiere bei sich?« Die Antwort erfolgte unter abfälligen Bemerkungen über den mangelnden Intelligenzgehalt der Frage. Und da der Angehaltene, wie es später im Protokoll hieß, auch sonst ein renitentes Verhalten an den Tag legte und durch unglaubwürdige Angaben die Amtshandlung ins Lächerliche zog, wurde er an Ort und Stelle verhaftet und nach Bedeckung seiner Blößen durch den Polizeimantel auf die nächste Wachstube gebracht. Dort erwies sich die unglaubwürdige Angabe, dass er in einem nahe der Brigittabrücke gelegenen Mietshaus wohne, als zutreffend, und mangels irgendwelcher Zeugen in der nächtlich ausgestorbenen Gegend konnte ihm weder eine Erregung öffentlichen Ärgernisses noch ein Vergehen gegen das öffentliche Sittlichkeitsgefühl zur Last gelegt werden. Andererseits konnte und wollte man ihn auch nicht ungeschoren davonkommen lassen. Infolgedessen beschuldigte man ihn wenigstens des Badens an verbotener Stelle. Und gegen diese Anschuldigung verantwortete sich Jingo Deutscher mit dem eingangs als Zeitungsüberschrift zitierten Argument, das jetzt schon nicht mehr so verblüffend klingt. Er hatte tatsächlich nicht gebadet. Er war tatsächlich nach Hause geschwommen. Zu den Sonderlingen, die ich eingangs erwähnt habe und die sich aus der Atmosphäre jener Zeit nicht wegdenken lassen, gehörte unter anderem Herr Buchsbaum, ein Freund unserer Familie und der klassische Typ des alten Junggesellen. Er teilte sein Dasein mit einer ebenso alten böhmischen Wirtschafterin namens Caroline, auf der ersten Silbe zu betonen, und mit einem Dackel namens Waldi, hauptsächlich mit dem Dackel, auf den infolgedessen schon, um sich für die Vernachlässigung durch Herrn Buchsbaum zu rächen, auch Caroline ein Übermaß von Gefühlen konzentrierte, ohne dass die gemeinsame Liebe zu Waldi eine Linderung der Feindschaft zwischen ihr und Herrn Buchsbaum gewirkt hätte, geschweige denn eine Annäherung. Im Gegenteil führte diese Konstellation zu einem Verkehrsritual, das an festgefrorener Feindseligkeit nichts zu wünschen übrig ließ. Ich habe der Stereotypenabwicklung dieses Rituals mehrmals beigewohnt, wenn ich Herrn Buchsbaum auf einem seiner Spaziergänge mit Waldi traf und nach Hause begleitete. Die Feindseligkeiten wurden dadurch eingeleitet, dass Herr Buchsbaum von seinem Wohnungsschlüssel keinen Gebrauch machte. Er läutete. Offenbar wollte er die mit reichlichen Krampfadern versehene Caroline zu einem Fußmarsch aus der Küche durch das langgestreckte Vorzimmer nötigen. Caroline öffnete, und gleich in der Türe erfolgte die stürmische Begrüßung zwischen ihr und Waldi, Der Dackel sprang an Caroline empor, Caroline liebkoste den Dackel und ließ eine wahre Sturzflut von Koseworten auf ihn niedergehen. Von Herrn Buchsbaum nahm sie demonstrativ keine Notiz, für sie existierte nur Waldi. »Na, da bist du ja, Waldi, Lena, wie ich mich frei, dass du wieder da bist. Geld, du freist dich auch, hast schön Gassi gemacht und jetzt bist wieder bei deiner Caroline. Und wir freuen sich beide, nicht wahr? Braves Hundi, gutes Hundi, na ja, schon gut, Waldi, schon gut.« So sprudelte es ohne Unterlass minutenlang, während Herr Buchsbaum stumm und von Caroline hartnäckig ignoriert daneben stand. Reglos wartete er das Versiegen des Redeschwalls ab, dann wandte er sich an Caroline. »Und mich könne sie im Arsch lecken«, sagte er. Er sagte es regelmäßig, er sagte es seit Jahren jedes Mal. Und mit der gleichen Regelmäßigkeit sorgte Caroline dafür, dass er es sagen konnte. Beide dachten sich kaum noch etwas dabei. Beide schienen nur noch einer zur Formalität entarteten Gewohnheit zu folgen, deren Sinn und Ursprung ihnen längst entfallen war. Auf solche oder ähnliche Weise, denke ich mir, muss das spanische Hofzeremoniell entstanden sein. Ich würde es mir nie verzeihen, wenn ich jetzt nicht jener alten Kammerfrau der Fürstin Schwarzenberg gedächte, Anna geheißen und Andulka gerufen, von der noch heute unter den Enkeln der Fürstin die schönsten Geschichten umlaufen, einige davon liefen bis zu mir, und wenigstens eine möchte ich wiedergeben. Natürlich stammte auch Andulka wie das Fürstenhaus selbst aus Böhmen, natürlich war auch sie in jahrzehntelangem Dienst zu einem Mitglied des Hausstandes geworden, und dass man eines Tages auf sie würde verzichten müssen, lag außerhalb des Vorstellbaren. Doch nahte dieser Tag unweigerlich heran, die alte Andulka wurde krank, und es war die Krankheit zum Tode. Die nicht viel jüngere Fürstin kam täglich zu ihr, saß an ihrem Bett, umsorgte sie, tröstete sie. Hauptgegenstand des Trostes waren Andulkas trübe, an Selbstvorwürfe grenzenden Überlegungen, was denn die alte Fürstin ohne sie anfangen würde. »Jetzt muss ich Durchlaucht bald verlassen, wo doch Durchlaucht so an mich gewöhnt sind, und jetzt bleiben ganz allein zurück. Gnädigste Durchlaucht Gemahl sind tot, Gott hab ihn selig, und Kinder sind anderswo, wie soll das werden, wie soll das werden?« Plötzlich, ganz kurz bevor sie diese Welt verließ, ging ein Leuchten über ihr Gesicht. »Aber vielleicht kann ich Durchlaucht bei Auferstehung behilflich sein«, flüsterte sie. Es ist eine schöne, eine redlich rührende Geschichte. Und das Schönste daran, dass sie beide, Fürstin und Kammerfrau, von ganzem Herzen an diese Möglichkeit glaubten.